Ja, Kirche ist dienend. Manchmal ist ja so, wenn man die Tonart nicht richtig kriegt, nicht richtig trifft, dann wird es schwer mit dem Singen. Und auch so schwer mit der Verständigung. Meine hier Bandleute, die haben mich gerade etwas verwirrend angeschaut. Und ich glaube, mit der Tonart, da ist es auch zwei Pfarrern gegangen. Zwei Pfarrer, die haben sich auf der Straße getroffen und haben sich schon eine Weile nicht gesehen und haben irgendwann angefangen, ja, miteinander zu reden. Und nach dem Reden wurde es dann irgendwie lauter. Sie haben angefangen, so zu diskutieren. Und aus der Diskussion, die wurde lauter. Und irgendwann, ja, wurde es schon richtig kräftig, richtig schon beinahe so ein bisschen wie Streiten. Und da meinte der eine zum anderen: Ach komm, wir sollten eigentlich nicht miteinander streiten. Wir dienen doch alle demselben Herrn. Du auf deine Art und ich auf seine. Ich glaube, über dienen kann man sich wirklich streiten. Ja, dienen. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Sicht aufs Dienen. Dienen, warum? Dienen, mit welcher Herzenshaltung? Ja, warum dienen überhaupt? Und Helga hat schon gesagt, in unserer Serie geht es ja um den Traum von Kirche, den wir haben. Und ein Traum, das beschreibt was, ja, was noch nicht ist, aber schon mit einer sehr konkreten Vorstellung. Und heute das Thema Kirche ist dienend. In unserem Traum, vielleicht habt ihr das vorhin, vielleicht das noch im Ohr, da wurde beschrieben, diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt ist. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigen Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit, schaut hin und nicht weg. Und in der Vorbereitung auf die Message heute, da habe ich mir überlegt, ja, was meint denn Dienen überhaupt? Und was passiert mit mir, wenn ich über dieses Dienen nachdenke? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es so beim drüber nachdenken, was Dienen denn so ist. Ich habe erst mal tief durchgeatmet. Ja, irgendwie nicht so, ja, nicht so selbstverständlich irgendwie. Ja, klar, im Kopf weiß ich, ja, Dienen ist, ja, Jesus hat Dienen vorgelebt. Aber anscheinend ist manchmal der Weg vom Kopf bis zum Herz, auch wenn nur 30 Zentimeter dazwischen liegen, scheint unendlich weit zu sein. Und mal genauer nochmal hingeschaut, ja, wer dient wem und warum? Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir jetzt ja wirklich in dein Wort reinschauen dürfen. Ich danke dir, dass du uns das zeigen willst. Und Jesus, ich leg dir jeden Einzelnen von uns jetzt hin. Bitte ich, dass du unser Herz jetzt einfach auftust. Ja, und dass du zu uns sprichst. Dass du unser Herz berührst mit dem, was auf deinem Herzen liegt. Amen. Also spannend finde ich ja, was ich gefunden habe zur Begriffsdefinition. Ich habe mich mal schlau gemacht in Wikipedia und dann gibt es ja auch so Begriffswikis. Und da stand, dienen ist abgeleitet vom althochdeutschen dio. Bedeutet Knecht sein. Und es verwandt mit Diakon, was aus dem altgriechischen Diakonos kommt und bedeutet Diener. Und dann wurde mir noch was bewusst. Dienen ist nie Selbstzweck. Dienen hat eine Richtung. Es geht um den anderen. Es geht nicht darum, was es mir bringt. Dienen ist ein Verb. Das heißt, es geht ums Tun, es geht ums Handeln. Okay. Das wäre jetzt eigentlich schon eine Message. Und vielleicht könnte man da schon einen Punkt machen und sagen, ja, okay, du hast recht, dienen, ja klar, muss man tun, handeln, klar. Aber vielleicht könnte man auch ganz anders rangehen. Also ich könnte euch heute auch eine Message irgendwie halten über irgendwelche Hilfsprojekte. Und da gibt es einige, da gibt es geniale Sachen, also gibt es ganz krasse Sachen, ihr könnt auch mal gucken auf YouTube. Es gibt wirklich krasse Hilfsprojekte und da könnte man sicherlich eine ganze Predigt drüber halten. Vielleicht wäre aber auch eine Motivationspredigt dran, zu sagen, hey, dienen, wisst ihr was, dienen ist einfach genial. Ich diene und diene und diene und ich bin begeistert. Ich bin total irgendwie geflasht und ja, dienen ist es. Und dann habe ich mir überlegt, naja, ein anderer Ansatzpunkt wäre vielleicht auch, wie sieht dienen in meiner Familie aus? Wie diene ich meinem Partner? Wie diene ich meinem Kind? Merke ich, was der andere braucht? Wäre vielleicht auch ein Ansatzpunkt. Und vielleicht gibt es noch eine ganze weitere Aspekte, die man anschauen könnte. Und ich möchte mit euch heute gerne eine Bibelstelle anschauen, über die in modernen Kirchen recht selten gepredigt wird. Und ihr werdet auch gleich merken, warum. Und die Bibelstelle, die steht in Lukas 17, in den Versen 7 bis 10. Und Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Und dort steht: Stellt euch vor, sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Pflügen oder Schafehüte heimkommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwa zu ihm: Komm an den Tisch und iss? Doch bestimmt nicht. Ihr gebt ihm den Auftrag: Mach mir was zu essen, binde dir eine Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, dann kannst auch du essen und trinken. Kann der Knecht dafür etwa einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind einfache Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Okay, Jesus, alles klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man das so das erste Mal so jetzt oder heute so auf sich wirken lässt, dann finde ich das jetzt nicht so easygoing, was Jesus da sagt. Und ich stelle mir vor, die Jünger, die haben das, als sie es gehört haben, vielleicht auch irgendwie, naja, vielleicht saßen manche mit offenem Mund da, vielleicht sind manche auch so ein bisschen sich zusammengesunken und haben sich überlegt, hey Jesus, ja, verstehen tue ich es schon irgendwie, aber ist das nicht ein bisschen krass? Also das mit diesen einfachen oder in anderen Übersetzungen unnützen Dienern und Knechten, und das mit dem Dank, den wir nicht zu erwarten haben? Naja, also irgendwie so ganz einfach zu schlucken ist das nicht. Und wisst ihr, ich habe in den letzten Tagen was gelernt. Wenn es Bibelstellen gibt, in der Gott so klar zu uns spricht, wie jetzt hier, dann lohnt es sich, näher hinzuschauen. Dann lohnt es sich, einzutauchen in so eine Bibelstelle. Und eintauchen meint, Gott zu fragen, was willst du mir damit sagen? Und den Kontext anzuschauen, in welchem Zusammenhang hat Jesus das seinen Jüngern gesagt. Im Kapitel davor, im Kapitel 16, da spricht Jesus nämlich mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und oft geht er mit diesen Schriftgelehrten und Pharisäern auch ins Gericht. Und wir finden das, wenn wir es so lesen, ja eigentlich ganz gut irgendwie, ist ja irgendwie ganz entspannt irgendwie, weil ja, also wir können was lernen, klar. Aber wir können natürlich auch einen Schritt irgendwie so zur Seite gehen und sagen, ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten, klar, ja, die, diese Profi-Christen. Vielleicht denken wir aber darüber nach, was Jesus ihnen sagt und kommen zu dem Schluss, naja, vielleicht solltet ihr doch mal darüber nachdenken. Und dann passiert Folgendes. Jesus wendet sich einer anderen Zuhörerschaft zu, von den Pharisäern weg, zu seinen Jüngern. Und man merkt, sein Tonfall wird ein bisschen anders und Jesus wird seinen Jüngern über sehr direkt. Er spricht da zu seinem engsten Kreis. Und man spürt, es gibt eine Beziehungsebene. Und Jesus sagt, hey, Jungs, ich erlaube mir jetzt mal einfach ganz ehrlich und offen mit euch zu reden. Und Jesus spricht damit auch zu uns. Und Jesus spricht von vier Säulen des Dienens. Und diese vier Säulen möchte ich euch jetzt vorstellen. Die erste Säule des Dienens ist: Hüte dich vor Verführung, Sünde. Und die Bibelstelle dazu steht in Lukas 17, 1 bis 3. Er sprach zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine Verführungen zur Sünde kommen. Aber wehe dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man ihm einen Mühlstein um seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Bösen verführt. Hütet euch. Und das ist spannend. Jesus ist Realist. Jesus weiß jetzt schon, Gemeinde wird nie frei von Verführung sein. Es wird werden Verführung hineinkommen. Aber er sagt, aber hüte du dich davor, dass du nicht zum Verführer wirst. Und das ist die erste Säule des Dienens. Ich möchte euch ein Beispiel erklären. Also wir im ICF, wir feiern gerne. Und wer schon so bei mancher Feier dabei war, der weiß, naja, wir trinken auch gerne mal ein Gläschen Wein zusammen. Man trinkt auch mal ein Bier und wir haben es, ja, für uns ist das easy. Aber jetzt stellen wir uns vor, es ist jemand dabei, wenn wir so zusammensitzen beim Feiern. Und er hat ein Problem mit Alkohol. Dann hüte dich davor, dass du nicht zum Verführer wirst. Weil für den ist es ein Problem. Oder ein anderes Beispiel. Und das geht tief. Es gibt Menschen, die sind mit der Bibel etwas freiheitlich unterwegs. Und die haben auch keinen Stress damit, über manche Bibelstellen zu diskutieren und das auch kritisch zu betrachten und vielleicht auch wirklich drüber zu diskutieren, ob man das so nehmen kann oder nicht. Und dann ist aber vielleicht jemand dabei, der ist ganz frisch mit Jesus unterwegs. Und der wird vielleicht verunsichert. Vielleicht wird der irgendwie, fragt sich dann irgendwie, kann ich das jetzt glauben, kann ich es nicht glauben? Also hüte dich davor, zum Verführer zu werden. Und das ist eine Form des Dienens. Die zweite Säule des Dienens ist Vergebung. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, dann vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. In einer anderen Bibelübersetzung beginnt der Vers 3 mit habt Acht auf euch selbst. Finde ich auch sehr spannend. Das heißt, es beginnt auch hier erstmal mit einer Aufforderung an mich. Und auch hier lohnt es sich wieder genau hinzuschauen. Denn die Message von Jesus steckt manchmal im Detail. Wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Jesus spricht hier von meinem Bruder. Und damit ist nicht gemeint, dass nur die Männer im Raum hier betroffen sind. Damit meint Jesus jemand, der gemeinsam mit dir und mir, mit ihm unterwegs ist. Der sich genauso dafür entschieden hat, Jesus zu seinem Chef in seinem Leben zu machen. Aber es ist keine Aufforderung, jetzt in die Welt rauszugehen und sagen, hey, ihr seid alle total schräg und das geht überhaupt nicht. Das meint Jesus hier nicht. Jesus spricht hier von Menschen, er spricht hier von Geschwistern, die eine tiefe Beziehung zueinander haben und miteinander Jesus nachfolgen. Und ich diene dem anderen, indem ich ihn oder sie darauf hinweise. Du, in deinem Leben, da ist was, das passt nicht. Auch das ist ein Ausdruck von Liebe. Und dann steht hier, wenn er umkehrt. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass sich jemand entschuldigt, weil er vielleicht einen dummen Spruch gemacht hat und sagt, hey, komm, alles gut, komm. Kehren wir weg. Nein. Im Original ist hier gemeint, mit umkehren, bereuen, bekehren und Veränderung. Also wenn jemand aus der Gemeinde wirklich schräg unterwegs ist und zu dir kommt und sagt, ich habe erkannt und ich verstehe, dass diese Sache in meinem Leben nicht gut ist. Und ich will das verändern, ich will umkehren, dann sei sofort bereit und verzeihe ihm. Und auch hier finde ich es wieder mega spannend, was Jesus sagt. Er sagt dann damit nämlich, Kirche ist eine Vergebungsgemeinschaft. Unsere Gemeinschaft als Kirche, als Church soll davon geprägt sein, dass wir schnell einander vergeben, weil wir durch die Liebe von Jesus miteinander verbunden sind. Und Kirche ist auch eine Umkehrgemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der Menschen offen voreinander bekennen können, dass sie etwas verändern möchten. Und eine Gemeinschaft, in der sich die Menschen gegenseitig unterstützen und ermutigen, diese Dinge in Ordnung zu bringen und diese Dinge anzugehen, zu handeln. Die dritte Säule des Dienstes ist Glaube. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanz dich ins Meer und er würde euch gehorsam sein. Die Jünger wünschen sich mehr Glauben. Und eigentlich sollte man ja meinen, da soll sich doch Jesus drüber freuen, oder? Also die Jünger kommen und sagen, Herr, ich möchte einfach mehr Glauben. Und Jesus reagiert aber folgendermaßen. Da steht, der Herr aber sprach. Wie aber? Kein, hey, das ist doch mal ein richtig guter Wunsch. Klasse, Jungs, ihr habt's kapiert. Ja. Er sagt, nein. gebe euch keinen größeren Glauben. Aber denkt doch mal über die Art eures Glaubens nach. Wenn ihr Glaube hättet wie ein Senfkorn. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal euch einen Senfkorn genau angeschaut habt, aber das ist wirklich klein. Aber was interessant ist, in diesem Senfkorn steckt so ein Riesenpotenzial, dass daraus ein Riesenbaum werden kann. Es steckt ein Wahnsinnswachstumspotenzial da drin. Und Jesus sagt uns damit, hey, was du brauchst, ist nicht mehr Glaube. Was du hast, ist genug. Aber du brauchst das Vertrauen, dass in dem Glauben, den du hast, so viel Potenzial drinsteckt, dass Gott so viel dazu tut, dass es reicht. Das Potenzial liegt also nicht, dass ich beim Beten die perfekten Worte, die beste Formulierung, das tiefste Gefühl habe. Weil wenn ich immer das im Hinterkopf habe, dann werde ich mich immer fragen, reicht das? Ist das genug? Ist mein Glaube groß genug? Und wie oft ist es mir schon so gegangen? Wie oft habe ich tief in meinem Herzen genau diese Frage schon gestellt? Und wisst ihr, ich hab gestern Abend, das war diese Frage so in meinem Kopf. Ich habe Jesus gesagt, ja, wie viel ist genug? Und ich hatte so einen Gedanken, dass Jesus mir sagen wollte, ja, wenn du jemanden liebst, wie viel ist genug? Wie oft war der Wunsch der Jünger auch meiner? Genau so. Aber Jesus sagt uns, darum geht's nicht. Es geht nicht um diese Frage, ob dein Glaube groß genug ist. Wenn mein Glaube so ist, dass wenn ich für jemanden bete, im Wissen, dass das Potenzial steckt nicht in meinem Gebet, sondern steckt in Gott. Ihm, Gott ist alles möglich. Wenn ich für jemanden bete, sei gesund im Namen Jesu, dann steckt das Potenzial nicht in meinem Gebet oder in dem, was ich sage oder fühle, sondern das Potenzial steckt allein im Namen Jesus Christus. Und wenn ich das erkenne, dann sagt Jesus, dann brauchst du keinen größeren Glauben. Die vierte Säule, unsere Herzenshaltung. Stellt euch vor, sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Pflügen oder Schafehüten heimkommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwa zu ihm, komm an den Tisch und iss? Doch bestimmt nicht. Ihr gebt ihm den Auftrag, mach mir etwas zu essen, binde dir eine Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, dann kannst du auch essen und trinken. Wisst ihr noch, was ich am Anfang gesagt habe? Der Gedanke, dass Dienen irgendwie für mich ja nicht so selbstverständlich ist. Aber ich frage mich, warum haben wir denn irgendwie so ein Problem damit? Und ich glaube, wir haben manchmal, wenn wir an Dienen denken, irgendwelche komischen Bilder im Kopf. Und ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht. Und die seht ihr jetzt. Und ja, so ein bisschen Witzfigur. Irgendwie lächerlich. Irgendwie so ein Sklave irgendwie. Ein bisschen wertlos. Vielleicht ein bisschen jemand, der die A-Karte irgendwie hat. Ja, Diener steht im Regen, der andere lässt sich bedienen. Ja. Und vielleicht habt ihr auch schon mal jemanden sagen hören, hey, ich bin doch nicht dein Diener. Oder ihr habt schon mal gehört, weil sie eine Wette verloren haben, einen Tag Diener des anderen zu sein. Gibt es übrigens auf YouTube, könnt ihr mal gucken, einen Tag Diener. Ich habe da mal reingeschaut, da hat jemand irgendeine Challenge gehabt und hat die verloren und musste dann einen Tag der Diener des anderen sein. Das ist ganz witzig anzusehen, aber wisst ihr, was dabei rüberkommt? Die Message, die dabei rüberkommt, ist, Dienen ist Strafe. Es ist eine Bestrafung, wenn ich diene. Und das ist das, was unsere Gesellschaft vermittelt. Schaut euch doch einfach mal um. Schaut mal die Kategorisierung unserer Berufe an. Oder die Gehaltstabellen, die dazu sind. Und die Wertigkeit. Und das zieht sich durch alle Bereiche hindurch. Und jetzt heißt es in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Wir sollen das Denken ändern. Das ist die Voraussetzung. Und jetzt will ich mit euch nochmal die Verse 7 bis 10 anschauen. Stellt euch vor, sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Pflügen oder Schafehüten heimkommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwa zu ihm, komm an den Tisch und iss? Jesus beschreibt an dieser Stelle, was so in unserem Herzen der Normalzustand ist und was in unserer Gesellschaft der Normalzustand ist. Aber er verurteilt das nicht. Er beschreibt es einfach. Er sagt, doch bestimmt nicht. Ihr gebt mir den Auftrag, mach mir etwas zu essen. Binde dir eine Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, dann kannst auch du essen und trinken. Jesus sagt einfach, genau so ist es. Er haut nicht einfach jetzt eine Kritik raus und sagt, nee, Leute, das ist alles Käse. Nein, er sagt, nee, das ist nicht meine Message. Die kommt nämlich jetzt. Kann der Knecht dafür etwa einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Und jetzt lasst euch mal mit hineinnehmen in die Rolle dieses Knechts. Der Knecht hat einen Job. Er hat eine Arbeit. Und er hat einen Auftrag. Ein Dienst, und genau dieser Dienst, der wird belohnt. Und nachdem der Knecht seinen Job gemacht hat, dann wird er auch versorgt. Er darf sich hinsetzen und auch essen, aber es gibt eine Reihenfolge des Dienstes. Und genau das ist der Deal. Und das kritisiert Jesus nicht. Und dann kehrt Jesus diese Geschichte um. Und er wird persönlich. Das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind nutzlose Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Und hier ist Jesus so ganz anders als wir heute. Jesus stellt eine Option in den Raum. Er sagt, wenn ihr alles getan habt, wie? Kannst du das überhaupt geben, diesen Zustand, diese Situation, dass wir alles getan haben? Gibt es diesen Zeitpunkt denn überhaupt? Jesus hält es für möglich. Und ich glaube, da glaubt Jesus mehr an dich als du selbst. Jesus sagt, wenn der Moment gekommen ist und du alles getan hast, du umgesetzt hast, was ich euch befohlen habe, ja dann kommt der Moment, an dem du trotzdem nicht von Gott erwarten darfst, dass er dir etwas schuldig ist. Und das hat mich getroffen. Weil wie oft ist es so, dass ich nach einer anstrengenden Woche oder nach einem anstrengenden Tag abends im Bett liege und denke, hey, jetzt hätte ich doch einfach so eine richtige Segensdusche verdient. Hey, was habe ich alles getan heute? Und Jesus sagt, nein, das hast du nicht. Das war nicht der Deal, dass du das verdient hast. Und auch hier ist wieder spannend, welche Formulierung Jesus verwendet. Dann sollt ihr sagen, wir sind nutzlose Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Und damit sagt Jesus nicht, dass es dich und mich nicht braucht. Jesus meint damit, du bist ersetzbar. Ja? Ihr habt richtig gehört. Gott müsste nicht mit dir und mir, aber er will. Gott hat kein Problem, wenn wir sagen, nein, ich möchte nicht. Aber er will mit dir und mir. Die Herzenshaltung, die Jesus hier meint, ist, Gott, ich darf dir dienen. Und jetzt lass uns nochmal einen Blick auf den Vers 7 werfen. Stellt euch vor, sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Pflügen oder Schafehüten heimkommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwa zu ihm, kommt an den Tisch und iss? Jesus stellt das, was für uns normal ist und unser Verständnis, vom Dienen auf den Kopf. Und ich habe gerade so diese Szene vor meinen Augen, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Vielleicht war Jesus auch nach einem langen Tag einfach müde. Vielleicht hat Jesus auch einfach, ja, hätte sich auch gern einfach an den Tisch gesetzt und was gegessen. Aber Jesus macht es uns vor. Er bindet sich die Schürze um und er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und das lebt uns Jesus vor. Und das ist die Herzenshaltung, die wir von ihm lernen sollen. Die vier Säulen des Dienens. Ich habe noch nie ein Haus gesehen aus der Antike, was auf vier Säulen irgendwie steht. Aber ich habe euch hier eins mitgebracht. Und dieses Haus, da sind vier Säulen vorm Eingang. Und im übertragenen Sinne sind diese vier Säulen des Dienens der Eingang zu unserer Kirche und damit auch der Eingang zu unserem Traum. Jesus nennt uns vier Säulen, mit denen wir einander dienen sollen. Hüte dich davor, für den anderen zur Versuchung zu werden. Sei vergebungsbereit, sei umkehrbereit. Lass diesen Glauben sein Potenzial entfalten und entwickle eine Herzenshaltung, die Jesus gemäß ist. Und wenn wir diese vier Säulen des Dienstes hier bei uns gemeinsam umsetzen, dann wird sich der Traum immer mehr entfalten.